Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Daniel Denker von der Steuerkanzlei Denker, Erbs und Rolles. Daniel, schön, dass du da bist.
Hi Daniel, vielen Dank für die Einladung.
Ja, namensmäßig haben wir heute schon eine kleine Verwechslungsgefahr. Ich hoffe, wir hören uns von der Stimme ein bisschen verschieden an, dass man uns unterscheiden kann.
Genau.
Ja, vielen Dank, dass du zugesagt hast. Wir kennen es schon ein bisschen länger. Hauptsächlich kenne ich dich über deine Zeitungsbeiträge. Du hast ja wirklich eine coole Karriere hingelegt. Aber vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wie du in die Branche der Steuerberatung gerutscht bist.
Ja, danke dir. Ich sag mal, ich war erst auf der anderen Seite des Steuerrechts, mehr oder minder auf der Seite der Finanzverwaltung, habe dort das duale Studium gemacht, zum Diplom Finanzwirt 2011 gestartet, 2014 dann den Abschluss Diplom Finanzwirt gehabt, bin dann durch einzelne Station gelaufen, war relativ schnell Dienststellenleiter für Umsatzsteuer, dann in die Betriebsprüfung gewechselt, habe 2017 dann meinen Steuerberaterexamen auch geschrieben und 2018 dann die mündliche Prüfung dann auch gehabt und bestanden. Und ja, ich habe dann die ganze Zeit eigentlich überlegt, ob ich rausgehe oder nicht. Hab dann aber, wie du auch schon gesagt hast, ein bisschen auch Zeitungen oder Zeitschriften befüllt mit Artikeln zu bestimmten Themen und auch Fortbildung für Steuerberater gegeben und habe jetzt in diesem Jahr im Sommer quasi den Wechsel in die Steuerkanzlei Denker, Erbs und Rolles gefunden.
In der Vergangenheit war es ja ein großer Vorteil, wenn man beim Finanzamt ausgebildet wurde. Die Ausbildung ist einfach doch sehr gut. Wie war das denn für dich? Würdest du sagen, dass es auch für dich persönlich ein Vorteil war, diese Ausbildung genossen zu haben?
Auf jeden Fall. Also erst einmal muss man sagen, es gibt keine bessere Ausbildung in den ersten 3 Jahren. Also das Studium und auch das, was in der Praxis erfolgt im Finanzamt. Man wird da schon sehr an die Hand genommen und hat sehr spannende Einblicke gewinnen können. Und steuerrechtlich, man kennt es ja, Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung, ist ja alles noch ein bisschen mehr als Crashkurs eigentlich ausgelegt. Und da hat man in der Finanzamtsausbildung deutlich mehr Zeit und kümmert sich auch um mehr Abwandlungen und die Subsumptionstechnik. Und das hat mir schon sehr, sehr geholfen. Und es ist immer die Frage, okay, wie lange ist man in der Finanzverwaltung und lernt noch was? Und das nimmt halt mit den Jahren aus meiner persönlichen Sicht ab. Also man lernt in den ersten Jahren, wenn man ausgebildet ist, noch sehr, sehr viel. Und auch wenn man frischer Betriebsprüfer ist, da lernt man auch noch sehr viel. Aber das flacht irgendwann ab. Und das war auch so der Grund oder ein Grund, dann auch zu sagen, so jetzt Perspektivwechsel, jetzt möchte ich doch auch gerne selber beraten. Weil aus meiner Sicht ist das dann deutlich anspruchsvoller, die Beraterseite einzunehmen.
Jetzt ist das ja ein mutiger Schritt, das Finanzamt zu verlassen. Letztlich, man hat geregelte Arbeitszeiten, man hat ein sicheres Gehalt, man kennt schon seine Rente, die man irgendwann mal bekommt. Das sind ja alles so Faktoren, die für die Finanzverwaltung sprechen. Hast du denn lange mit der Entscheidung gehadert oder war das eher so, dass du sagst, hey, komm, ich mach das jetzt?
Ich muss ehrlicherweise sagen, es hat schon sehr lange gedauert. Also ich habe sehr viele Gespräche geführt mit unterschiedlichen Steuerberatungsgesellschaften, mit größeren, mit mittelständischen. Aber es hat nie so richtig gepasst. Entweder persönlich hat es nicht gepasst oder ja, ich wollte auch immer eher unternehmerisch tätig sein, war nicht so der angestellte Typ. Und natürlich muss das Private dann auch mitspielen. Und ich habe dann auch, war jetzt auch nicht unglücklich im Finanzamt, ne? Also es hat mir schon noch Spaß gemacht, auch als Betriebsprüfer tätig zu sein. Gerade weil ich auch nebenbei halt so viel unterrichten durfte, die Finanzbeamten selber ausbilden durfte, als auch außerhalb der Finanzverwaltung was machen durfte. Ansonsten, wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre ich schon deutlich schneller aus der Finanzverwaltung rausgegangen. Ja, und dann habe ich aber ja relativ zeitnah die 2 Kollegen, mit denen ich das zusammen mache, kennengelernt. Und dann haben wir uns zeitnah auch entschieden, dass wir das gemeinsam machen.
Ja, ich war ja selbst auch in der Ausbildung im Finanzamt. Ich habe allerdings den mittleren Dienst gemacht und habe aber da schon erkannt in den ersten Monaten, dass das ist nicht meine Welt. Also Finanzamt ist nichts für mich. Ich bin auch Unternehmer und da wäre ich nie glücklich geworden. Jetzt war ich aber noch so jung, dass ich mir über so Themen wie Sicherheit und sowas keine Gedanken gemacht habe. Einfach gesagt, okay, du gehst jetzt BWL studieren, du ziehst das durch. Das ist in jungen Jahren ja einfach. Was wir aber immer merken, wenn wir auch Bewerber auf Finanzamt haben, dass die doch sehr hadern mit der Entscheidung, diese Sicherheit zu verlassen.
Ja, da hast du auch recht. Und mir ist es auch nicht leicht gefallen, weil klar, man sagt es vielleicht einfach häufiger mal dahin, ja, dann gehe ich aus der Finanzverwaltung raus. Ich habe ja alle Möglichkeiten der Welt, als Ex-Finanzbeamter auch als Steuerberater vielleicht tätig zu sein. Aber wenn man dann den Schritt geht, dann überlegt man schon und wägt ab und sagt, okay, ja, ich habe meine geregelten Arbeitszeiten, ich habe meine Urlaubstage, gerade als Betriebsprüfer habe ich sogar noch mehr Freiheiten als vielleicht jemand, der im Innendienst arbeitet oder Sachgebietsleiter ist. Die sind nicht ganz so flexibel wie ein Betriebsprüfer. Ja, und natürlich auch, was du angesprochen hast, die Pension. Was hat man da an Vorteilen? Aber man hat natürlich auch viele Nachteile einfach. Man ist einfach auch so gefangen in diesem, ja, in dieser Behörde einfach ausgedrückt. Man kann sich nicht so entfalten, man kann sich nicht so einbringen. Man kann auch finanziell natürlich ist man auch limitiert, wobei man natürlich das immer abwägen muss für das, was man dann auch letztendlich leisten muss. Und das Gehalt, das muss man natürlich auch immer in Relation sehen. Aber für mich war ausschlaggebend erstens nicht das Finanzielle, sondern eher dieses unternehmerische Tätigsein, steuerlich beraten zu wollen und eine neue Herausforderung einfach zu haben. Und wir hatten gerade unser Haus quasi gebaut, wir sind gerade eingezogen. Und dann habe ich auch gedacht, naja gut, das passt jetzt vielleicht auch genau. Danach hat man jetzt diesen Abschluss des Hausbaus, Einfamilienhaus, und jetzt geht's auch aus der Finanzverwaltung raus in Richtung Beratung.
Ja, sehr schön. Ich merke, wir haben einige Parallelen. Bei mir war das ehrlich gesagt genauso. Ja, cool. Also ein sehr ähnlicher Werdegang, finde ich ja klasse. Jetzt hast du ja auch neben dem Job in der Finanzverwaltung auch immer schon Fachbeiträge veröffentlicht. Wie ist das denn dazu gekommen, dass du das gerne machst?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Tatsächlich habe ich am liebsten immer Vorträge gehalten, gar nicht so viel geschrieben. Ich wollte lieber mit Menschen sprechen und habe deswegen auch immer Vorträge vorgezogen. Und dann kam ja 2020 Corona. Und dann habe ich einige Absagen bekommen, weil Präsenzveranstaltungen nicht mehr möglich waren. Und dann habe ich so zwei Schienen aufgebaut. Das eine war YouTube-Videos oder überhaupt Videos. Das wollte ich schon immer mal machen. Da hatte ich aber nie die Zeit gefunden oder mir nie Zeit für genommen. Dann hatte ich die Zeit zu Corona-Zeiten. Und dann auch, ja, warum nicht auch mal schreiben? Es war so, dass ich dann auch von einem Kollegen mal angesprochen wurde, wollen wir nicht mal was zusammen schreiben? Und zusammen hat es dann auch Spaß gemacht. Und dann habe ich mit dem Kollegen Marvin Gummels für den IWW-Verlag dann relativ viel auch geschrieben. Das hat dann auch sehr viel Spaß gemacht. Mir hat aber viel mehr Spaß gemacht, so praktische Themen, also für die Berufspraxis, ne, für die Praktika. Weniger so dieses rein wissenschaftliche in der DSDR zum Beispiel, wo es dann sehr in die Tiefe geht, sondern eher an ein praktisches Thema. Wie kann man das lösen oder wie sind vielleicht gerade die aktuellen Gesetzesänderungen oder Verwaltungsschreiben zu lesen, zu verstehen? Und ja, es ist jetzt wieder ein bisschen weniger geworden. Ich mache es immer wieder mal. Aber so 2020, 2021, das war so die Hochzeit, wo ich sehr viel geschrieben habe. Und es hat mir auch durchaus Spaß gemacht. Das ist auch eine schöne Abwechslung zu einem Vortrag. Manchmal ja auch Zweitverwertung, muss man ja auch sagen. Es kommt ja auch dazu, dass eine, was man geschrieben hat, kann man auch im Vortrag verwenden. Das sind ja die gleichen Themen dann häufig auch.
Ja, genau, so ist das. Aber ich merke das auch bei mir. Mir fällt das auch immer schwieriger, Zeitfenster zu finden, um nochmal so einen Artikel zu schreiben. Weil wenn man das macht, dann soll der sich auch vernünftig, ich sag mal, anhören oder anlesen lassen und soll ja auch fachlich korrekt sein, selbst wenn es jetzt keine wissenschaftliche Arbeit ist. Aber auch so möchte man den Kollegen einen guten Artikel mitgeben. Das ist schon ein bisschen Zeitaufwand dahinter.
Das ist ziemlich zeitaufwendig, genau. Und deswegen, das darf man jetzt auch nicht nur aufgrund des Honorars dann machen, wenn man die Zeit rechnet, ist das jetzt auch nicht etwas, womit man viel Geld verdienen kann, sondern es ist eher etwas, vielleicht ein Thema, womit man sich selber auch beschäftigen muss, wo man sagt, hey, das habe ich beim Mandanten, das ist ein Thema und da kann ich jetzt, weil ich mich da eingelesen habe, weil ich mich vielleicht mit den Fragestellungen intensiv auseinandergesetzt habe, auch das Wissen an die Kollegen weitergeben in Form eines Beitrags.
Wie schätzt du denn das Thema Vorträge ein? Also ich habe früher auch schon welche gehalten, merke aber auch, wie du sagst, seitdem es Corona gab, werden ja viele Vorträge einfach digitalisiert und sind online. Das heißt, du brauchst ja auch nicht mehr so viele Dozenten. Ich finde, das hat stark abgenommen.
Das stimmt auch. Die Tendenz erkenne ich auch. Also viel Webinare, und die Webinare haben auch ihre Vorzüge, wenn es kürzere Themen sind, 2 Stunden, 3 Stunden, macht es natürlich keinen Sinn, sich ins Auto zu setzen, irgendwo hinzufahren und dann wieder zurückzufahren. Da sitzt man ja länger im Auto, als man da eigentlich an Wissen mitgenommen hat letztendlich. Deswegen ist das mit den Webinaren schon gut. Was ich persönlich nicht so sinnvoll halte, sind Ganztages-Online-Seminare, weil die Aufmerksamkeit, die ist dort nicht so hoch, und auch die Interaktion, die man immer wieder versucht, ist natürlich auch online deutlich geringer. Deswegen, also ich würde mal sagen, so bis jetzt oder bis Sommer diesen Jahres war das noch so ein Hype mit den Online-Seminaren. Das wird auch weitergehen, das ist auch gut. Aber man merkt auch, dass mehr Menschen wieder in die persönliche Interaktion treten wollen und kommunizieren wollen, Erfahrungsaustausch haben wollen. Das hat man dann häufiger halt bei Präsenzveranstaltungen. Deswegen glaube ich, dass das jetzt auch wieder etwas mehr an Fahrt aufnehmen wird. Hat aber auch alles was damit zu tun, wie viel Zeit wir uns auch nehmen für Fortbildung. Ich höre auch häufig Kollegen, ich habe gar keine Zeit für Fortbildung. Da denke ich mir mal, dann läuft aber richtig was schief. Wenn ich keine Zeit mehr für, egal ob jetzt online oder offline, wenn ich keine Zeit mehr für Fortbildung habe, dann habe ich eher ein strukturelles Problem.
Ja, also ich finde diese Flatrates, die es mittlerweile ja gibt, eigentlich ganz cool. Aber mir fehlt auch manchmal so dieses Persönliche. Also früher bist du ja ganz auf ein Hotel gefahren, hast die Kollegen da getroffen, hast mal ein bisschen Smalltalk gemacht, hast mal so erfahren, was
mit Gold
im Ort oder so. Ne? Das ist damit natürlich nicht mehr möglich.
Deswegen ist die Kombination das, was super ist. Ne? Also wenn du eine Flatrate hast, du hast jetzt, sagen wir mal, alle Themen abgedeckt, du hast immer kleinere Themen mit dabei, Spezialthemen, wo du sagst, das höre ich mir mal kurz an oder vielleicht auch nicht komplett. Ich höre mir mal gewisse Teile davon an, weil ich da gerade irgendwo hänge und ich muss dann mich vielleicht nochmal irgendwie, muss nochmal abgeholt werden und habe da vielleicht einen besseren Einstieg, als wenn ich mir irgendeinen Artikel durchlese. Für Mitarbeiter natürlich auch sehr, sehr sinnvoll. Aber ich glaube, dass man trotzdem diese Präsenzveranstaltung benötigt, vielleicht auch so ein bisschen als Event und oder wie du auch gesagt hast, so als Erfahrungsaustausch. Das bleibt online halt auf der Strecke. Und gerade bei den Flatrates ist es ja so, dass da eigentlich so gut wie keine richtige Interaktion stattfinden kann, weil da sind meistens nicht nur 30, 40, 50 Teilnehmer, sondern 500 bis 1000. Und das hätte man jetzt ehrlicherweise in Präsenzseminaren auch nicht, dass man da jetzt großartig viele Fragen stellen kann bei 500 oder bei 1000 Teilnehmern. Aber man hat in den Pausen vorher, nachher, da hat man halt die Möglichkeit, sich auszutauschen. Das ist online halt ja da nicht möglich.
Jetzt hast du ja, wie ich finde, die sehr mutige Entscheidung getroffen und bist dann in die Selbstständigkeit gegangen. Wie waren denn so deine ersten Tage, bei der Kanzleigründung? Wie war das so für dich? Wie ist das für dich aufgenommen worden?
Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin nicht ins kalte Wasser geworfen worden, weil ich parallel, als ich noch Finanzbeamter war, auch schon nebenbei selbstständig war und auch Vorträge nicht nur selber gegeben habe, sondern auch Fortbildungsveranstaltungen selber organisiert habe. Deswegen das Unternehmertum kannte ich zumindest schon etwas. Natürlich jetzt nicht ganz vergleichbar, weil jetzt mehr Personalverantwortung da ist, man noch mehr in Kommunikation mit dem Mandanten tritt. Wir haben das aber ganz gut gehandelt. Wir sind zu dritt. Wir kommen aus unterschiedlichen Ecken, kann man eigentlich sagen. Der Günther Erbs ist ein sehr erfahrener Steuerberater, der vorher in einer Partnerschaftsgesellschaft war 15 Jahre lang und dort rausgegangen ist. Der hat seine Mitarbeiter und seine Mandanten auch mitgebracht. Das heißt, wir waren da schon, sag mal, etabliert. Dann haben wir den Maurice Rolles, der sehr affin im Bereich der Digitalisierung ist. Der war angestellter Steuerberater, hatte sich parallel aber auch schon selbstständig gemacht. Das heißt, der hat auch schon sein Know-how mitgebracht und ich habe das dann quasi aus der Finanzverwaltung mitgebracht. Und die größte Herausforderung sind ja auch so DATEV, Agenda, also die Programme, womit ich ja gar nicht aufgewachsen bin. Also ich kenne zwar aus der Betriebsprüfung, aber ich habe ja nie mit dem Programm gearbeitet. Ich habe aber auch eine ganz andere Rolle bei uns in der Kanzlei. Also wir haben auch dieses Tagesgeschäft, das ganz normale FIBU, Steuererklärung, Jahresabschluss. Das verantworten aber eher die anderen beiden Partner und ich eher so dieses Projektgeschäft, das heißt Gestaltungsberatung, Abwehrberatung und Betriebsprüfungsbegleitung natürlich auch als Schwerpunkt. Teilweise auch als Berater für Berater. Also da hätte ich tatsächlich nicht für möglich gehalten, dass so schnell auch schon andere Steuerberater mit ihren Fragen oder Problemen auch auf mich zugekommen sind. Das hat mir ja schon sehr viel Spaß gemacht, aber deswegen hatte ich am Anfang nicht so viele Hürden sozusagen beim Start als Berater, weil das relativ flüssig war. Natürlich hat man immer seine Herausforderungen, ne? Keine Frage, haben wir auch. Mandantengespräche sind auch nicht immer leicht, das wissen wir alle und da haben wir ja auch schon mal kurz drüber gesprochen im Vorfeld. Dass da, glaube ich, noch das meiste, ja, was man vielleicht noch angehen kann, in der Mandantenkommunikation liegt.
Richtig. Da haben wir drüber gesprochen. Ich würde mal eins zurückspringen, wenn das für dich okay ist. Ja. Du sagtest gerade, du machst doch Berater für Berater. So aus eigener Erfahrung, ich finde es auch gar nicht schlecht. Ich habe gerade auch selber eine Betriebsprüfung und da kommt man auch schon mal so ein bisschen die Streitereien rein. Und das merke ich auch bei mir selber jetzt, das wird dann auch irgendwo so ein bisschen emotional. Also von daher ist das gar nicht schlecht, noch manche Themen einfach auch abzugeben. Also auch wenn man es theoretisch selber könnte, einfach weil man sich dann vielleicht nicht ganz professionell verhält, wo man, wenn man selbst der Berater wäre, auch einen Haken dran machen würde, sagen, komm weg. Und so fängt man doch an zu kämpfen, wenn man sagt, nee, das finde ich nicht richtig, was hier ist. Ne?
Ja, das stimmt schon. Die Frage ist mal, ab welcher Stufe wird man quasi dazugenommen. Manchmal ist das Kind dann ja auch schon mehr oder minder in den Brunnen gefallen und man kann fast nicht mehr viel tun. Und deswegen ist bei Betriebsprüfungen meistens sinnvoll, das gleich von Anfang an zu machen. Das ist natürlich schwierig, weil ich kann das gut nachvollziehen, dass der Steuerberater Kollege, die haben natürlich vielleicht auch Bedenken, da vielleicht, dass man das Mandat verliert oder nicht so gut dasteht, wenn da jetzt ein anderer mit ins Boot geholt wird oder man dann vielleicht denkt, hey, wieso kannst du das nicht eigentlich selber? Das sind so ein bisschen die Herausforderungen. Also die Angst kann ich nehmen. Es gibt auch Betriebsprüfungen, die ich quasi auch, im Backoffice mit Begleitung gar nicht in Erscheinung trete. Das ist immer eine individuelle Entscheidung, die man da treffen kann oder halt Rechtsprobleme einfach zu lösen. Aber ich gebe dir recht, manchmal ist es sehr, sehr emotional. Und mein Highlight war tatsächlich auch, dass ich, nachdem ein Tag die Webseite überhaupt online war von uns, von einem Steuerberaterkollegen aus Berlin gefragt wurde, ob ich ihn vertreten kann, der selber geprüft wurde, also der seine eigene Kanzlei wurde geprüft. Und da ging es um sehr viel Geld und wir haben da ein super Ergebnis noch hinbekommen können mit einem Ergebnis, was ich selber nicht gedacht hätte, dass wir es noch rausbekommen. Aber das war auch sehr emotional, gerade wenn es auch um die eigenen Zahlen geht, ist das natürlich sehr emotional aufgeladen.
Genau. Also ich habe meine eigene BP auch abgegeben und auch nicht intern in der Kanzlei, sondern externe, genau aus dem Grund. Das ist schon wirklich spannend, wenn man das da mal miterlebt. Wo wir natürlich immer das Problem haben, ist, wenn man sieht, wie viel Steuer geht's eigentlich und was kostet das denn? Ja? Also das hat man, das steht auch kein Verhältnis. Man sieht, was so eine Betriebsprüfung am Ende der Tage kostet und man streitet dann um ein paar tausend Euro Steuer.
Das kommt auch dazu, klar. Ne? Wenn es jetzt da um was 5.000 Euro Steuernachzahlungen geht und man müsste jetzt einen Berater beauftragen, der alleine auch schon 5.000 Euro kostet, ja, dann steht das eigentlich in keinem Verhältnis mehr, selbst wenn ihr die Steuer quasi auf Null bekommt. Ne? Das ist schon Wahnsinn. Jetzt in dem Steuerberaterfall in Berlin, da war es tatsächlich, da gingen wir von 200.000 Euro aus. Also das war quasi das, was ausgerechnet wurde. Und dann haben wir uns zum Glück auf 25.000 Euro einigen können. Das war krass.
Das war super.
Habe ich aber auch zu meinen Kollegen in der Kanzlei gesagt, also da, so einen Fall hat man wahrscheinlich einmal in seinem Beraterleben, kein zweites Mal, schätze ich mal, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es halt spannend, dass es gleich einen Tag, nachdem wir die Webseite online gesetzt haben, dass das gleich dann bei uns eintrudelte. Ne? Das war schon sehr, sehr spannend.
Ja, ist vielleicht auch dein Bekanntheitsgrad dann ein bisschen geschuldet und dann funktioniert sowas schon mal ein bisschen besser.
Ja, das kann durchaus sein. Ich hatte ihn auch gefragt, wie er dann auf mich gekommen sei und sagte, ja, er hatte mal ein Video gesehen mit Professor Jun zum Thema Krebsprüfung mit mir. Ist ja schon ein bisschen länger her gewesen. Dadurch kam das. Also, aber damit merkt man ja, dass solche Kanäle auch fruchten, ne? Also, dass sowas halt auch funktioniert. Und das ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Und diese Wege gehen ja auch einige Berufskollegen jetzt auch im Bereich Social Media, egal ob es jetzt YouTube, ob es LinkedIn ist oder andere Facebook. Und das ist schon gut, weil wir müssen natürlich auch irgendwie auf unseren Berufsstand aufmerksam machen und den auch attraktiv nach außen hin auch präsentieren. Ne, natürlich darf das kein falsches Gesicht vermitteln, was da teilweise im Internet läuft, ist ja auch bei den ganzen Steuercoaches und der eine oder andere Berater, der vielleicht auch mal eine Aussage im Internet trifft, die vielleicht für die Branche jetzt nicht so von Vorteil ist, aber mal vorsichtig ausgedrückt, aber es hilft uns trotzdem wieder als Berufsstand vielleicht mehr in den Fokus zurück.
Ja, das ist wohl wahr. Jetzt hast du gerade schon das Thema Mandantenkommunikation angesprochen, wo du gesagt hast, das ist für dich auch ein ganz entscheidender Punkt, als du jetzt in die Praxis gekommen bist. Es sind auch Themen auf dich zugekommen, wo du gedacht hast, naja, das ist ja eigentlich gar nicht so kompliziert, man muss es den Leuten nur sagen. Hast du da mal so ein, zwei Beispielfälle für uns?
Ja, also ich habe ja auch die Steuerfachwirte ausgebildet und die Steuerberater und habe dann ja auch als Betriebsprüfer immer mitbekommen, dass die Mandanten immer so spät ihre Belege einreichen, ne? Irgendwie am 9. oder am 10. Da habe ich mich immer gefragt, wie kann das eigentlich sein? Ne? Das muss man doch irgendwie anders lösen können. Da habe ich bei LinkedIn mal gelesen, der eine hat dann irgendwie so eine Expresspauschale da genommen, das kostet dann 50 Euro oder 100 Euro, wenn es zu spät eingereicht wird, um den Mandanten zu erziehen. Und ich habe jetzt tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass vielen Mandanten das überhaupt nicht bewusst ist, dass wenn sie die Belege am 9. eines Monats oder am 10. erst einreichen, dass ja da ein Mensch sitzt, der das jetzt ja noch bearbeiten muss, sozusagen. Und er nicht der einzige Mandant ist, sondern wenn das alle machen, dass der Laden dann nicht läuft. Die haben halt nur ihre eigene Frist, mehr oder minder, häufig im Kopf und sagen, wieso, ich habe das doch euch fristgerecht noch geschickt, ist doch erst zum 10. muss es doch erst, die Voranmeldung muss doch dann erst übermittelt werden an das Finanzamt. Und ganz viele, wenn man denen gesagt hat, So, jetzt schickst du das bitte zum 20. des Folgemonats, weil dann können wir gewährleisten, dass die Vormeldung vernünftig bis zum 10. auch erstellt wird. Haben dann das überhaupt erst verstanden, warum das so wichtig ist in der Kanzlei. Natürlich gibt es die Mandanten, die es trotzdem nicht machen. Ja, die sagen, die machen es, aber die machen es trotzdem nicht. Klar, das gibt es überall. Aber mir war tatsächlich nicht bewusst, dass ganz vielen Unternehmern das gar nicht so klar ist. Vielleicht haben sie es irgendwann auch wieder vergessen. Aber das war so die Kommunikation. Und natürlich auch seine Leistung zu verkaufen. Ne? Also auch zu sagen, okay, nein, ein Jahresabschluss oder eine Steuererklärung beinhaltet jetzt keine Gestaltungsberatung. Viele sind der Meinung, wenn ich jetzt die, wir kennen das ja alle, ne? Es wird immer gesagt, ihr seid alle Steuerverwalter. Ne? Das sagen Mandanten oder Unternehmer ja sehr häufig über Steuerberater, ihr seid ja Steuerverwalter, ihr seid ja keine Steuerberater. Doch wir sind beides. Wir sind Steuerverwalter und wir sind Steuerberater. Denn Steuerverwalter heißt, wir machen erstmal die Hausaufgaben. Erstmal müssen wir alles mundgerecht oder zumindest regelkonform dem Finanzamt schicken. Das sind unsere Pflichten, die wir zu erfüllen haben. Und Steuerberatung heißt natürlich auch zu gucken, dass es optimal ist. Und in der Steuerberatung gibt es natürlich dann noch Spezialberatung. Ne, zum Beispiel Strukturberatung, dass man sagt, okay, ist deine Unternehmensstruktur überhaupt noch sinnvoll? Und viele sind der Meinung oder haben es vielleicht auch in der Vergangenheit so präsentiert bekommen. Das ist ja alles all inclusive. Wenn ich beim Steuerberater bin, sämtliche Leistungen all inclusive. Und diesen Zahn entziehe ich den Mandanten gleich am Anfang schon und sage, nö. Also es gibt die Steuerverwaltung, das sind die FIBO, das ist die Steuererklärung, das ist der Jahresabschluss. Wenn du jetzt aber umfangreiche Beratung haben möchtest, kostet es halt extra. Und Gestaltungsberatung oder Abwehrberatung auch. Ne? Das kann auch vielleicht nicht jeder. Man muss sich dann vielleicht fürs internationale Steuerrecht oder für einen Umwandlungsfall vielleicht auch noch einen Experten dazu holen, weil man ja nicht alles selber auch abdecken kann. Das muss man dann einfach kommunizieren. Und da habe ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass das ganz vielen Unternehmern überhaupt nicht bekannt ist oder bewusst ist, dass es da Unterschiede gibt.
Jetzt sagtest du ja eingangs, ich habe mir das zum Glück gemerkt, ihr seid drei Partner und ihr habt eure Rollen auch so ein bisschen im Unternehmen verteilt und du bist eher so der Berater. Ist das denn für euch jetzt auch ein großer Vorteil? Das, weil der Mandant sieht jetzt auch, jetzt ist nicht der Partner, der meinen Jahresabschluss macht, sondern jetzt ist ein anderer Berater da. Vielleicht ist ihm auch bewusst, okay, den Mann muss ich auch irgendwie bezahlen.
Also die Erfahrung machen wir gerade. Also bei manchen klappt das eigentlich ganz gut, die dann auch sagen, ja, kann ich verstehen, wenn es jetzt um, ich meine, die anderen machen auch, das ist die laufende Steuerberatung, die im Tagesgeschäft ist, machen die anderen Kollegen auch. Sobald es dann aber etwas darüber hinausgeht, was nicht in der laufenden Steuerberatung ist, wird es quasi dann an mich abgegeben oder auch die Betriebsprüfung zum Beispiel oder ein Einspruchsverfahren. Und dann ist das, glaube ich, psychologisch für die schon eher erkennbar. Okay, das kostet jetzt aber nochmal extra Geld. Da wird jetzt ein anderer Berater mit ins Boot geholt. Also man kann die Tätigkeiten ein bisschen besser abgrenzen. Und gerade weil wir das auch nach außen hin so präsentieren, ist es vielleicht bei uns etwas einfacher. Als wenn ich jetzt ein Ein-Mann-Kanzlei bin, quasi, der eigentlich alles macht, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger auch abzugrenzen, zu sagen, so jetzt bin ich der Gestaltungsberater, jetzt bin ich der FIBO-Mensch, jetzt bin ich derjenige, der den Jahresabschluss erstellt. Ist vielleicht ein bisschen komplexer. Ich sage aber auch nicht, dass es einfach ist, dem Mandanten das zu erklären. Manche sagen, das verstehe ich vollkommen, machen wir auch gerne, die Ergebnisse stimmen. Bei dem einen oder anderen stößt man aber auf etwas Widerstand, der sagt, wieso, das ist doch immer, das ist all inclusive, ich habe das noch nie irgendwie separat betrachtet. Da muss man das denen erklären. Und da muss man auch sagen, nicht jeder ist auch bereit, das zu zahlen, das kommt auch dazu. Dann sagt der eine oder andere, nee, das möchte er nicht. Und dann muss man halt auch, und das ist meine Überzeugung, dann zu sagen, ja, dann nicht. Also, dass man da nicht sich unterhandeln lässt auf günstige Preise, sondern dass man dann halt auch sagt, naja, die Leistung, die wir erbringen, die ist hochwertig. Wir haben auch immer noch ein Thema der Haftung, was mit abgebildet werden muss, wenn mal was falsch läuft. Und da muss man dann halt auch einfach mal Nein sagen, auch wenn man vielleicht den Auftrag gerne hätte. Das ist meine Überzeugung, nicht jeden Auftrag einfach nur annehmen, um Umsatz zu machen.
Ich finde das ja erstaunlich, wie ähnlich die Erfahrungen sind. Also du hast ja eben mit der Buchhaltung angefangen, das war bei mir genauso. Als ich meine erste Kanzlei übernommen habe, kam da auch immer noch Mandanten, wirklich immer am 9. und 10. Und das war auch die Erwartung der Mitarbeiter, macht das. Und ich habe die gleiche Erfahrung gemacht wie du, wenn man denen das mal erklärt und sagt, das funktioniert nicht, die können jetzt nicht immer bis Mitternacht für euch arbeiten. Ich sag mal so, 99% akzeptieren das. Wir hatten aber auch als Kundin einen Rechtsanwalt und der war wirklich der Auffassung, auch nach den Gesprächen noch, er kommt am 10. und das muss der Mitarbeiter, muss dann bis Mitternacht im Büro bleiben. Da haben wir uns aber auch von dem Mandat getrennt, wo wir gesagt haben, das geht nicht, ne? Der verschleißt meine Mitarbeiter und wenn da null Einsicht ist, dann funktioniert es auch nicht. Und das sind wirklich, klar, das sind Grenzfälle. Das ist aber nur einer von 100. Ne? Das sind so wenige, die da wenig Verständnis für haben. Und mit dem Thema Jahresabschluss, das hatten die Tage auch, da war ich von einem Seniorpartner, haben wir Mandat übernommen, der geht jetzt langsam in Rente. Und dann war ich mit der Juniorsteuerberaterin da und hatten auch ein tolles Gespräch. Das habt ihr jetzt nochmal nicht abgerechnet, weil das so ein bisschen das Kennenlerngespräch war. Und dann ist auch ein Beratungsauftrag rausgekommen und er sagt, am Ende müssen wir uns über das Geld unterhalten. Und da waren die ganz irritiert, weil die das vom Seniorpartner nicht kannten.
Ja.
Aber ich sage, das funktioniert bei uns nicht. Ich sage, ich muss die junge Steuerberater auch bezahlen. Dann müssen wir da etwas abrechnen.
Ja, aber du hast einen vollkommen wichtigen Punkt angesprochen. Bei den Mitarbeitern, das sind die wichtigsten bei uns in der Kanzlei. Ich meine, das wissen wir alle. Und das kann nicht sein, dass ein Mitarbeiter, nur weil der Mandant dann so schlurig ist oder das nicht versteht, dann an dem 10. eines Monats oder auch vielleicht schon am 8. und am 9. bis spät abends da sitzen muss und Überstunden ohne Ende machen muss. Es kann immer mal eine Situation vorliegen, wo es unverschuldet ist durch den Mandanten, wo man auch sagt, okay, jetzt müssen wir helfen, das machen wir jetzt auch und da können auch Überstunden mal entstehen. Aber es darf halt kein Dauerzustand sein und du hast es richtig angesprochen, du hast es auch richtig umgesetzt, aber ich habe zum Beispiel letztens, ist noch gar nicht so lange her, ich glaube vor 6, 7 Wochen war ich in der Vorbereitung auf die Steuerfachwirtprüfung und da hatte mir dann ein Teilnehmer, Mitarbeiter quasi gesagt, dass ja, er jeden 10. oder auch 9. bis 10, 11 Uhr teilweise in der Kanzlei sitzt, weil die Unterlagen dann erst kommen und das auch erwartet wird vom Chef und man da auch nichts machen kann. So, und das ist ja schon die falsche Einstellung, ne? Also dann muss man ja als Chef, das ist ja dann die Aufgabe des Chefs zu sagen, irgendwas läuft hier schief. Also entweder haben wir viel zu viele Mandanten, dass wir es nicht schaffen, oder die Mandanten haben halt die Belege, die Unterlagen erst viel zu spät eingereicht, dann müssen wir daran. Und häufig wird gesagt, naja gut, die zahlen da ja für extra dann noch. Naja gut, wenn man den Mitarbeiter dann vielleicht auch dann daran partizipieren lässt und ihm das Geld mehr oder minder vielleicht weiterreicht und der Mitarbeiter auch sagt, ja, ich kann das Geld gut gebrauchen, ich finde das auch nicht schlimm, ich finde das in Ordnung, kann man das ja machen. Aber es darf halt nicht zu einer Belastung werden, wenn der Mitarbeiter einfach ja unter Dauerstrom steht, weil auch Burnout, das sind alles wichtige Themen, die bei uns in der Steuerberaterbranche jetzt ja auch nicht so selten vorkommen. Und das muss man natürlich auch immer im Blick behalten, weil man so eine gewisse Fürsorgepflicht natürlich auch gegenüber seinen Mitarbeitern hat.
Ja, genau, da sind wir manchmal auch zu nett. Ne? Sowohl die Steuerberater als auch die Mitarbeiter, die sind in so ihrer Tretmühle drin und machen es dann doch, weil die sagen, na, der Mandant hat ja bisher immer geliefert, jetzt kommt er einmal zu spät, ich mache das doch noch. Was ja auch total super ist. Ist ja auch eigentlich die richtige Einstellung. Problem ist natürlich, wenn du 30 Mandanten hast, da kommt immer einer zu spät. Ne?
Das ist genau. Problem, genau. Und kann ja auch sein, Mitarbeiter fällt aus und man muss jetzt auch noch für Mitarbeiter was übernehmen. Das kann ja auch immer sein. Ne? Und das wäre dann auch schlecht, wenn die auch erst alle am 8., 9. oder so oder am 10. Liefern. Ne, und dann haben wir ja natürlich auch dieses Syndrom, ne, dieses Helfersyndrom in der Steuerberatungsbranche. Wir wollen ja immer allen helfen und im besten Fall auch sofort dastehen und alles lösen. Und da muss man sich dann auch, ich ertappe mich selber auch, also ich habe das auch manchmal, muss mich dann aber auch wieder ja manchmal zurückholen und muss sagen, ja Moment, also wir können nicht immer springen, nur wenn der Mandant sagt, hier bin ich. Ne?
Ja, jetzt also meine Erfahrung machen auch viele Kanzleien nachfolgen ist, wenn man so neu in eine Kanzlei reinkommt, sieht man die ganzen Sachen, die einen stören. Wenn man aber selber mal so 5 oder 10 Jahre in dieser Tretmühle drin ist, nimmt man die vielleicht auch gar nicht mehr wahr.
Ja, das stimmt und das ist vielleicht jetzt gerade mein Vorteil jetzt noch in diesem halben Jahr, in dem ich jetzt Partner bin, dass ich von außen nochmal gucken konnte. Also ich kannte die Steuerberaterbranche schon, aber anders. Ne? Nicht, ich war ja auch kein Angestellter in der Kanzlei. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, Steuerfachwirt gewesen wäre oder Bilanzbuchhalter und hätte jetzt mal einen Steuerberater gemacht und würde jetzt in die Kanzlei als Partner aufgenommen werden, dann hätte ich es vielleicht auch nicht so gesehen, weil man ja schon immer in dieser, wie du es gesagt hast, in dieser Mühle quasi so mehr oder minder drin ist. Und ich bin jetzt ja quasi von außen gekommen und glaube, ein Vorteil, ich habe sehr viele Kanzleien von innen gesehen als Betriebsprüfer. Ich habe zwar nicht immer die Kanzleiorganisation mitbekommen, aber so ein bisschen mitbekommen, wie die ticken, wie sie quasi untereinander auch harmonieren, wie vielleicht auch die Abteilungen untereinander stimmen. Das hat man als Betriebsprüfer dann schon relativ schnell mitbekommen. Und diese Erfahrung wollte ich jetzt sozusagen auch für unsere Kanzlei dann einfach mitbringen und sagen, okay, nichtsdestotrotz werden wir auch Fehler machen und werden auch mal Sachen austesten und werden dann auch merken, okay, das war jetzt vielleicht keine gute Idee, wir müssten es vielleicht dann doch anders machen. Ne, das davon ist ja keiner befreit sozusagen, das ist ja klar. Aber das sind so die strukturellen Dinge, die mir also am Anfang aufgefallen sind. Glasklare Mandantenkommunikation und im Zweifel sich dann auch mal von Mandanten zu trennen oder ihn auch nicht anzunehmen. Also wenn Mandanten über das Honorar verhandeln und sagen, ja, aber mein vorheriger Steuerberater beispielsweise, der war halb so teuer. Ja, teuer ist schon das falsche Wort, aber sage ich dann auch schon, ja, dann kommen wir vielleicht nicht zusammen. Weil ich weiß dann ganz genau, wenn damit jetzt schon eine Diskussion beginnt, dann wird das mit Sicherheit sich durchs komplette Mandat ziehen.
Ja, das ist, würde ich sagen, mal die preisbewussten Mandate, die sind gut, wenn man vielleicht gerade irgendwie im Homeoffice gründet, da ist das völlig okay, weil das sind ja oft auch Nachbarn oder Freunde. Oder wenn du so eine Rentnerkanzlei hast und betreust noch so ein bisschen nebenbei aus Gefälligkeit, ist das völlig okay. Ja. Wenn du aber auch gucken musst, dass du selber was aufbaust, dass du den Mitarbeiter bezahlen musst und auch selbst was erreichen willst, musst du einen vernünftigen Preis nehmen, sonst klappt es nicht. Richtig. Hast du denn eine Tendenz, ob du sagst, abbreche nach Gebührenordnung, nach Pauschalen oder nach Stundensätzen?
Also wir wollten uns das in der Kanzlei so einfach wie möglich machen und haben gesagt, dass wir grundsätzlich nach Steuerberatervergütungsverordnung abrechnen, und zwar nach der Mittelgebühr, und hier eigentlich auch keine großen Unterschiede machen wollen. Wir wissen auch, dass in manchen Fällen ist es vielleicht ein bisschen überzogen. Da würde man sagen, okay, also das ist jetzt ziemlich teuer mit der Mittelgebühr. In anderen Fällen würde man sagen, na, das ist hier vielleicht eigentlich ein bisschen zu günstig. Und dann haben wir gesagt, wir wollen jetzt nicht jeden einzelnen Fall, individuellen Fall da jetzt rumrechnen. Wir machen das ganz pauschal, quasi Mittelgebühr und steuerliche Beratung in der Regel dann nach auf Stundenbasis. Und wenn es dann um Gestaltungsberatung geht, da haben wir auch mal dann einen Festpreis ausgemacht. Wir haben fast keine Pauschalen. Also für eine Holding haben wir einen Festpreis, wenn das einfach eine Holding ist, die jetzt nicht operativ ist, dann mit 1.500 € plus Umsatzsteuer, das ist so, glaube ich, der einzige Festpreis, den wir haben. Aber wir sind da auch noch, muss ich ehrlicherweise sagen, etwas in der Entwicklungsphase, um auch zu gucken, wie wir damit fahren. Gibt ja dann auch viele, die jetzt diese IT-Pauschale, Service-Pauschale genutzt haben. Das haben wir bisher noch nicht genutzt, obwohl die Dativ-Kosten und andere Kosten schon ziemlich in die Höhe gegangen sind und auch nicht weiter runtergehen werden, sondern im Gegenteil, sie steigen ja. Das heißt, da müsste man mit Sicherheit mal ran. Und Thema auch Bescheidprüfung, das rechnen wir zum Beispiel auch ab.
Ja, persönlich sage ich dafür für meine Kanzlei eine riesige Herausforderung jetzt fürs kommende Jahr. Die Erhöhung der Steuerberatervergütungsverordnung ist ja wohl vom Tisch im Moment. Dativ und so weiter haben aber schon die Preise erhöht. Den Mitarbeitern zu sagen, na, es gibt nächstes Jahr gar nichts, ist vermutlich auch ein bisschen schwierig. Da überlegen wir jetzt auch, wie wir damit umgehen. Aber wenn du, sag ich mal, die FIBO jetzt mit 7/10 abrechnest, musst du jetzt für nächstes Jahr was überlegen. Erhöhst du das auf 8/10 oder wie auch immer geht man damit um?
Ja, und wir haben auch noch einige, muss man auch sagen, einige Bestandsmandanten, die ja mitgekommen sind, die teilweise auch noch nicht nach Mittelgebühr abgerechnet wurden, sondern noch deutlich darunter. Und die führen wir jetzt so langsam Richtung Mittelgebühr. Das kannst du jetzt auch nicht von jetzt auf gleich machen, weil dann würden die auch alle auch zu Recht dann sagen, es kann nicht sein, dass ihr den Preis jetzt, ich sag mal, verdoppelt oder so. Aber das sind teilweise schon Sprünge, 20-30%, haben die dann schon jetzt eine Anhebung bekommen, machen es aber auch alle gut mit. Aber da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist nicht einfach, diese Entscheidung zu treffen. Und viele neue Kollegen auch, die fahren eher einen anderen Kurs, den ich jetzt mitbekommen habe, sondern gehen eher auf so Festpreise. Ne, für Finanzbuchhaltung und so weiter. Das haben wir bei uns persönlich nicht. Finde ich aber auch spannend und ich bin auch offen, auch da einfach mal Erfahrung zu sammeln und von anderen zu erfahren, wie sie das machen. Und dann muss man halt irgendwann seinen Weg finden.
Als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, das ist so 8 Jahre her, da war das noch so, der Kunde ist König. Ne? Man hatte noch genug Mitarbeiter, genug Bewerbungen und dann waren die Preise teils echt ein bisschen niedrig. Und wir haben dann gesagt, als wir uns selbstständig gemacht haben, ja, das geht so nicht, wir müssen vernünftige Preise nehmen, um auch die Mitarbeiter vernünftig zu bezahlen. Das haben wir also wirklich weitergegeben, das haben auch fast alle akzeptiert. Klar, ab und zu geht da mal einer, der dann doch einen günstigeren Steuerberater findet, aber das ist dann auch okay, das holst du über die anderen ja locker wieder rein. Und alle sind zufriedener. Dann hat sich das ja komplett gedreht die letzten Jahre. Da war es ja eher so, der Mitarbeiter ist der König und Mandanten müssen noch mehr höhere Preise akzeptieren, sonst haben sie gar keinen Steuerberater mehr. Im Moment finde ich es ein bisschen schwierig, weil es auch ein bisschen zulasten unserer Gewinnmargen geht. Ne? Also Mitarbeiter sind sehr teuer, Mandanten, die sind auch ehrlich gesagt irgendwo an der Grenze. Also wenn du einen Steuerfachangestellten für 100 € die Stunde abrechnest, da ist meiner Meinung nach irgendwo eine Schmerzgrenze für jemanden, der in Anführungszeichen Ausbildung hat, dann noch mehr zu nehmen. Ja, jetzt die Frage, was macht man? Ne? Also wir sehen auch schon so ein bisschen unsere tollen Gewinne in Gefahr.
Ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Und was ich aber auch sehe in der Praxis, dass viele, weil sie damals vielleicht die ganzen Mitarbeiter hatten, auch sehr viele Mandanten angenommen haben zu günstigen Preisen, es aber jetzt ja auch, sagen wir mal, vielleicht nicht mehr so viele Mitarbeiter gibt oder vielleicht manche auch in Rente gegangen sind oder halt sich verändert haben, vielleicht in die Industrie gegangen sind oder vielleicht zum anderen Berater gegangen sind und man vielleicht gar nicht mehr so viele Mitarbeiter in der Kanzlei hat, um diese ganzen Mandanten dann auch bedarfsgerecht auch dann zu betreuen. Plus all das, was noch zusätzlich gekommen ist, die ganzen bürokratischen Sachen, sei es so rund um die Corona-Krise, Schlussabrechnung, Kurzarbeitergeld und was es nicht alles gibt, es wird ja nicht einfacher im Steuerrecht. Und da habe ich halt auch sehr, sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass viele Kanzleien komplett abgesoffen sind. Und da gibt es ja dann auch zwei Wege, ne? Wenn man sagt, okay, ich schaff's eigentlich nicht mehr. Also entweder trenne ich mich von den Mandanten, die mir auch nichts bringen, die nur nerven, die am 10. immer nur ihre Unterlagen bringen oder gar nicht bringen. Und natürlich muss ich dann am Preis was machen, damit ich auch wieder Luft zum Atmen habe und auch wieder vielleicht mehr den Fokus vielleicht auf die Qualität setze. Weil wir wissen alle, wenn wir überlastet sind, wenn wir viel zu viel zu tun haben, passieren Fehler. Ne? Also muss ja frisch quasi im Kopf sein, um das Steuerrecht dann auch vernünftig anwenden zu können. Und wenn zu viel einfach auf dem Tisch liegt, dann und man schnell macht und hat nicht nochmal gegengecheckt, dann passieren halt Fehler. Ja, und das mit den Mitarbeitern, dass da natürlich jetzt die Löhne, die Gehälter besser gesagt, steigen. Gut, das ist natürlich Angebot-Nachfrage, ne? Das ist natürlich so, aber es muss natürlich in einem gewissen so ein Verhältnis stehen und da hast du vollkommen recht. Irgendwann kann man auch bei Mandanten nicht noch weiter erhöhen, weil wenn man sich in die Lage des Unternehmers versetzt, der sagt, ja, ich zahle Steuern und ich möchte auch Steuern zahlen, aber ich habe jetzt auch keine Lust, genauso viel Geld jetzt auch noch an einen Steuerberater zu bezahlen. Wenn er mir hilft, wie ich meine Steuerbelastung reduziere, ist das nochmal was anderes, aber nicht für die ganz normale Finanzbuchhaltung, für die normale Steuererklärung, für den Jahresabschluss, wo ja im Prinzip, wie ich es gesagt habe, mehr oder minder auch ein bisschen die Hausaufgaben gemacht werden. Das Fundament muss natürlich stehen. Nichtsdestotrotz holen wir da natürlich auch, wenn wir da vernünftige Einträge machen und Wahlrechte ausüben, Optionen ausüben, natürlich auch viel für den Mandanten raus. Das ist natürlich wichtig. Oder bewahren ihn auch vor Fehleintragung, dass da nicht im Nachhinein die Keule im Rahmen einer BP kommt. Aber das ist natürlich schon eine Herausforderung, hast du vollkommen recht.
Daher vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst. Ich habe mehrere tolle Tipps mitgenommen. Ich finde, du hast da ganz tolle Einstellungen und drück dir die Daumen, dass dein Unternehmen gut läuft und ja, dass das auch noch deutlich wächst in den nächsten Jahren.
Ganz vielen Dank dir, Daniel, für die Einladung und alles Gute dir auch. Bis dahin.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.